Zelt übernachtet. Schon mal im Zelt übernachtet. Ich hatte es auch erlebt, das Ubi war früher auf Burg Feuerstein. Man kann sich noch erinnern von den alten Deckeln. Burg Feuerstein, da konnte man sein kleines Zelt mitbringen oder man wurde in ein Gemeinschaftszelt untergebracht. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden und habe mich für ein großes Zelt mit so für 10 Schlafplätze entschieden. Es war auf Burg Feuerstein in Bayern. Es war immer kalt, es war immer nass, also in meiner Erinnerung. Aber es war herrlich. Es war herrlich, weil man merkte, was ist wesentlich, was ist unwesentlich. Also wesentlich war zum Beispiel ein warmer Schlafplatz. Das war auch großartig, das war ein Geschenk. Nun in der Nacht, ich legte mich schlafen in meinem, es war eigentlich gar kein Schlafsack. Es war ein Zeugenschlafsack. Früher gab es Zeugenschlafsäcke. Meine Eltern hatten einen Schlafsack für mich gegeben. Dieser Schlafsack war im Grunde genommen ein Lappen. Ich darf das so sagen, es war ein Lappen. Er hatte trotzdem einen Reißverschluss und einen Schlafsack. Also es war kalt. Es war richtig kalt. Ich legte mich und es war schon klamm. Kennt ihr so ein klammes Gefühl? Ja, so ein klammes Gefühl. So ein klammes Gefühl hatte ich. Und schlief da aber dann irgendwann ein. Es übermannte mich die Müdigkeit. Man schläft. Und irgendwann machte ich auf und dachte, warum sehe ich den Sternenhimmel? Warum die Wolken? Da haben doch Leute das komplette Zelt weggestellt. Sie haben es aus der Verankerung genommen und weggetragen. Und wir lagen da. Und ich habe es nicht mitbekommen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich habe euch etwas mitgebracht, weil es zu dem Thema passt, weiter Raum. Ich habe etwas mitgebracht, was heute ja gar nicht mehr ist. Also nicht mehr die Schwierigkeit wie damals, dass man mit Tüchern und allen möglichen anderen Dingen etwas gestalten musste, wenn es um Zelt ging. Ihr kennt vielleicht auch die Abenteuerzeit als Cowboy und Indianer. So ist es. So, und dieses Zelt hat den Vorteil, den großen Vorteil, dass man es öffnen kann. Und sich dann sozusagen von selbst auftut, wenn man nur die richtigen Dinge setzt. Seht ihr das? Und nicht gut gehabt, ne?
Wir suchen noch ein paar zum Zeltabbau gleich.
Das ist doch kompliziert übrigens. So, ein Zelt besteht auf der Packung für zwei Personen. Ich würde sagen, drei Schmale und auch ein Herz. Oder zwei Erwachsene und ein Kind. Also, dieses Zelt soll etwas symbolisieren. Es steht jetzt hier vorne und macht uns deutlich, das ist ein abgeschlossener Raum. Wir sind in einer Zeit unterwegs, wo wir so einem Zelt gleich in verschiedenen Größen. Aber es soll uns schnell dienlich sein, nützlich sein. Es ist ein abgeschlossener Raum und in diesem Raum, für diesen Raum, erleben wir, da haben wir das Sagen. Denn da steht ja mein kleiner Gasvorrat drin. Da ist meine Luftmatratze, meine Isomatte. Da ist mein Hab und Gut. Und der Reißverschluss demonstriert sozusagen die Grenze für den, der da vorbeikommt. Nicht? Es gibt ja Menschen auf einem Campingplatz oder da, wo man auch wild campt, die auch campen. Man weiß, eigentlich mit gesundem Menschenverstand, das ist das Zelt eines anderen, das mir nicht gehört. Geschlossener Raum. Schön sieht es aus, ne? Ich meine, die Farbe, da kann man sich streiten.
Das ist das Kopfende.
Genau, etwas höher. Ich lese folgende Vers. Ich lese folgenden Vers aus Jesaja 3 und aus Jesaja 54 erst einmal, der zweite Vers. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere deine Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Das ist ein Wort, welches uns heute einladen soll, darüber nachzudenken, wie das Lebenszelt unseres Lebens und das unter unterwegs sein in Gottes Perspektive seines Reiches. Wir kennen Lieder, wo meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt. Wie wir es vollbringen, und zwar nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft, das Zelt, welches Gott bereithält, zu weich zu machen. Das ist eine ganz spannende Unternehmung, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. In Hebräer 13, der 14. Vers sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und deswegen ist es gut, weil das Zelt etwas symbolisiert. Es macht deutlich, für eine Zeit ist es meine Unterkunft und dann heißt es aber weiterziehen. Aber hier wird in diesem Textabschnitt, in Psalm 54, wird etwas mit diesem Zelt deutlich gemacht, dass die Großzügigkeit und das Nicht-Sparen, das in die Weite denken, in die Großzügigkeit Gottes, dass das etwas ist, was immer wieder gefährdet ist. Weil wir Menschen es so gerne geordnet haben, weil wir gerne mit unserem Verstand und mit unserer Erfahrung arbeiten, weil wir das Erlernte gerne hüten, wie einen Schatz in einer Schatztruhe. Die Frage ist, haben wir verstanden, dass da, wo wir mit Gott unterwegs sind, da, wo wir mit Jesus Christus unterwegs sind, dem Sohn Gottes, da, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir Lernende unterwegs sein und bleiben? Wir kommen im Diesseits nicht zu einem Punkt, der sagt, jetzt hast du genug gelernt. Es sei denn, dass Jesus sagt, dass Gott sagt, deine Zeit ist hier zu Ende. Und ich lade dich ein und ich hole dich ins Jenseits. Ins Jenseits, wo der Himmel das größte und wunderbarste bereitet, was wir uns ja gar nicht vorstellen können. Es wird herrlich sein. Aber für das Jenseits sind wir nicht allein gelassen und nicht zurückgelassen. Wir sind nicht Witwen und Waisen, sondern wir sind Menschen, die durch die Kraft des Heiligen Geistes nach wie vor Dinge entgegennehmen dürfen. So wie damals auch das Volk Gottes, das Volk Israel. So lese ich jetzt die Verse in Kapitel 54, die Verse 1 bis 10. Und natürlich ist es ein Wort zuallererst gewesen für das Volk Israel, damals durch den Propheten Jesaja. Und Jesaja lebte und wirkte von 1740 bis 681 vor Christus. Also schon eine gewaltige Zeit her. Und doch ist das Wort Gottes damals für das Bundesvolk, für das Volk Israel und es ist das Wort Gottes für uns als Bundesvolk des neuen Bundes, als die Gemeinde weltweit, aber auch hier konkret. Also ein Wort auch an dich und mich. Und es fängt an, sei fröhlich. Du Unfruchtbare. Auch wenn du nie ein Kind geboren hast, juble und singe, du Kinderlose. Denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Flöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken, in der du als Witwe allein dastandst. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Jerusalem, Israel, du bist wie eine verstoßene Frau, die tief enttäuscht ist, weil ihr Mann, der sie als junge Frau liebte, sie verlassen hat. Doch der Herr ruft dich zu sich zurück und sagt zu dir, nur für kurze Zeit habe ich dich verlassen. Ich will dich wieder zu mir holen, denn ich liebe dich immer noch. Im Zorn habe ich mich für einen Augenblick von dir zurückgezogen. Doch ich habe Erbarmen mit dir und meine Liebe wird nie mehr aufhören, das verspreche ich, der Herr, dein Erlöser. Damals, nach der großen Flut, schwor ich Noah, nie mehr wird die ganze Erde überschwemmt werden. Und heute schwöre ich, ich bin nicht mehr zornig auf dich, Jerusalem. Nie mehr werde ich dir drohen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich dir, der Herr, der dich liebt. Ich hatte ja schon gesagt, wem es zuallererst gesagt wurde und von wem es gesprochen wurde. Der Prophet Jesaja hatte einen Auftrag, dem Volk Israel etwas weiterzugeben. Das Volk Israel befand sich in einer großen, großen Traurigkeit, in einer Resignation. Sie waren verbannt worden. Sie waren unter babylonischer Herrschaft und sie haben sich viele Fragen gestellt. Wie ist das eigentlich mit diesem Gott? Wo ist er? Wie ist das mit dem Tempel, in dem wir nicht mehr dienen konnten, keine Opfer mehr bringen können? Hat er denn noch die Macht oder ist die Ohnmacht das, was vor allen Dingen da ist? Ist es Gott, der wirklich noch der Helfer ist? Oder berührt ihn unser Geschehen gar nicht mehr? Mein Geschehen gar nicht mehr? Wie ist das, wenn man Gefühle der Verlassenheit hat? Aber auch was anderes ist unter diesem Volk angekommen in der Verbannung über Jahrzehnte schon. Unter dem Joch, dass man einem anderen gehorchen muss. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man jemand anderem gehorchen muss und du weißt, es tut dir nicht gut. Das ist furchtbar. Vielleicht hast du das als Kind erlebt. Dass du gehorchen musstest und du wusstest, es tut dir nicht gut. Und das geschah nicht aus Liebe, sondern aus Gesetzlichkeit. Aus Willensstärke eines Stärkeren, der halt mehr Stärke hatte. Der das sogenannte Sagen hatte. Fühl dich mal da hinein. Oder vielleicht ist das etwas, was dich im Moment auch ohnmächtig macht, dass du vielleicht gerade in so einer Situation bist. Weltweit sind wir so in einer Situation. Das Stärkere sich erlauben, ihre Macht zu demonstrieren und andere zu unterjochen, zu versklaven, umzubringen. In der Ukraine, in Afrika, in Asien, in den vielen Psychiatrien und Gefängnissen auf dieser Welt, wo jemand unterjocht wird. Hört er mein Schreien? Gefühle der Verlassenheit vielleicht auch jetzt bei denen, die uns glauben, sind in Gefängnissen sind. Hörst du unser Schreien? Wie ist das? Es ist auch etwas anderes. Zumindest, und das ist das Konkrete hier in dieser Geschichte, es eröffnet sich etwas wie eine Scham. Wie ein Scham über die Treulosigkeit, die einem deutlich wird. Hier konkret im Volk Gottes, im Volk Israel, in der Verbannung wird darüber nachgedacht, was habe ich eigentlich, was haben wir als Volk eigentlich verloren? Was ist uns aus den Händen geglitten oder was ist uns aus den Händen gerissen worden, genommen worden, wo wir doch meinten, das wird immer so bleiben. Nette Gottesdienste, fröhliches Zusammensein in Tempeln, eine Ordnung, die eins tat, nämlich, dass alles eine Ordnung hatte, aber dass man gar nicht merkte, dass Gott sich verabschiedet. Gott war nicht mehr unter ihnen. Gott zog sich zurück und das Bild der Leidenschaft, das Gott hier gebraucht, durch den Propheten gesprochen, ist schon eine Nummer. Es geht um Beziehung, es geht um Ehe und Familie. Diese Bilder werden gebraucht. Diese Bilder werden gebraucht, um etwas deutlich zu machen, zumindest dem Volk Israel in der Konkretion seines Weges. Nicht, dass wir das eins zu eins übertragen können, doch erlebe ich in meinem Leben das alles auch bei mir stattfindet. Dass da, wo man sich an alles gewöhnt, dass da, wo die Versorgung stimmt, dass da, wo auch in Deutschland ja noch alles da ist, da, wo die Sicherheiten sind, da, wo unser Konto doch in einigermaßen Weise noch gefüllt ist, da, wo alles abgesichert ist, da, wo Versicherungen abgeschlossen sind, da ist die Gefahr, dass die totale Abhängigkeit von Gott sich verschiebt. Und er, wenn man nicht aufpasst, zu einem Unterhalter abdriftet. Er darf mich sehr wohl unterhalten, aber zu meiner Vorstellung. nach meinem Wollen. Die starken Bilder, die von Gottes Seite den Propheten gesagt werden, seinem Volk und seiner Gemeinde weltweit, zeigt in großer Ernsthaftigkeit Gottes Herz. Dieses Wort ist so stark und zeigt Gottes Herz. Er zeigt dir sein Herz heute Morgen, wenn du dafür offen bist. Er zeigt mir sein Herz. Seine Gefühle werden in Bildern beschrieben von Beziehung, Ehe, Familie, und es drückt sich ein Schmerz aus. Er formuliert seinen Schmerz darüber, dass diese Jugendliebe, diese erste Liebe, ein Bruch erlebt hat. Ein Sitzen gelassen, ein Fallen gelassen, ein Herz gebrochen. Vielleicht hast du das erleben müssen in deinem Leben. So ein Herzensbruch. Unglaublich Liebe investiert wurde, Leidenschaft. Wo angefangen bei den Schmetterlingen im Bauch und alles das, was sich aufbaut über ein ich kann gar nicht genug schreiben, ich kann gar nicht genug denken, ich kann auch gar nicht mehr schlafen. Eine Leidenschaft, eine Freude. Ist es überhaupt rechtens, dass man Gott in so Gefühle hineinholt? Hallo? Der Prophet gibt Worte Gottes weiter. Nicht uns ist es zu deuten, sondern es ist von Gottes Seite etwas gedeutet. Er schaut auf sein Volk, er schaut auf uns, er schaut auf die Welt. Und er formuliert von sich aus über den Propheten damals, über Jesus Christus bleiben für immer zu uns hin etwas. Er macht deutlich, dass sein Herz tatsächlich ein Brechen erlebt hat. Und dass es eine unfruchtbare Zeit gibt im Leben. Das Leben scheint unfruchtbar zu sein. Es verläuft sich so. Und verlief und verläuft so ganz anders, als man sich das wünschte. Träume, die man hatte, die man hat, sie werden sich wohl nicht erfüllen. Ich bin in Situationen unterwegs, die ich nicht ausgesucht habe. Schicksalsschläge, andere Dinge. Unsere Weltsituation, hast du die dir ausgesucht? Ich hätte mich nicht gemeldet, frage ich. Vielleicht sind auch die großen Erfolge ausgeblieben in deinem Leben. In dem überall das Sehen. Und Aufgaben, die Aufgaben, die auf dich zukommen, ob du groß oder klein bist oder alt geworden bist, ob du im Alter kämpfst, dass diese Aufgaben dir immer wieder so erscheinen, dass du ihnen nicht mehr gewachsen bist. Es scheint alles zu schwer. Und du merkst, ich bin immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen. Irgendwie allein. Und irgendwie auch ungesehen. Der Mensch, der in Dunkelheit lebt, der wird ungesehen sein. Aber der Mensch, der sich nach Liebe und Licht sehnt, der sich nach Geborgenheit sehnt, der wird gesehen werden. Weil über das Angesehenwerden Gottes bekommst du noch nicht ein Ansehen. Halleluja. Er sieht es, er formuliert es. All das, was geschrieben ist, macht etwas deutlich, dass er sieht, dass außerhalb der Gegenwart Gottes, außerhalb der Begleitung Gottes, autonom gelebtes Leben, bis hinein in die Identität, die DNA deines Lebens, wie du geschaffen bist als Mann und Frau. Wenn die Identität nicht eine Identität bleibt, die von Gott gegeben wird, dann passieren Dinge, die tatsächlich ganz viele Fragen nach sich ziehen. Es braucht in unserer Zeit etwas ganz Außerordentliches. Es braucht, dass wir hören, dass Gott es sieht. Dass wir kämpfen. Dass wir ringen. Aber dass er vor allen Dingen sagt und deutet seinem Volk und uns heute, dass diese Verlassenheit, die du jetzt fühlst, diese Verlassenheit, die wir als Weltgemeinschaft fühlen, diese Überforderung in klimatischen Fragen und in Fragen des Friedens, in Fragen all dessen, in Fragen des Zusammenlebens, in Fragen der Treue, es bleiben immer mehr Leute alleine. In Fragen der Gemeinschaft, dass immer mehr Leute nicht mehr gemeinschaftsfähig sind. Verstärkt durch Corona, dass sie zu Hause bleiben, dass sie Angst haben. haben vor Begegnung, sich öffnen. Was eigentlich zum Leben gehört, sich mitzuteilen, Gemeinschaft zu haben, zu feiern, wie wir das heute tun, mit dem Essen. Gott deutet es damals dem Volk. Dieses Gefühl der Verlassenheit hat einen Ursprung. Konkret hier für das Volk Israel. Es ist der Ursprung, den Zorn Gottes zu finden. Zorn Gottes, es schaudert nicht ein wenig. Wir sind doch gar nicht mehr in der Zeit unterwegs, wo wir von dem Zorn Gottes sprechen. Ne? Wann hast du das letzte Mal über den Zorn Gottes in einer Predigt etwas gehört? Oder welche Stellen liest du gerne? Liest du gerne die Stellen, wo Gott seinen Zorn formuliert? Und was ist der Zorn Gottes? Ist er vielleicht falsch gedeutet worden durch die Jahrhunderte und Jahrtausende? Bist du es vielleicht, der sagt, wie der Herr zornig sein darf und wie nicht? Und vielleicht hast du das direkt aus deinem Leben geschrieben. Wie du manches geschrieben hast, wie ich in der Gefahr bin, Dinge zu streichen, die in Gottes Wort stehen. Oder wir deuten sie um. Wir verändern sie. Wie ein Kaugummi. Oder so ein Gummi, was dir immer wieder dann gegen den Kopf knallt, weil da hinten ein Bein dran ist. Gott deutet seinem Volk. Er deutet diese Verlassenheit als etwas Gottes Zorn. Ist die Traurigkeit seiner Liebe. Verwechseln ist nie mit was anderem. Gottes Zorn, der Zorn Gottes ist die Traurigkeit seiner Liebe. Eine Traurigkeit. Wenn du traurig bist, sprichst du deine Öffentlichkeit oder ziehst du dich zurück? Zorn Gottes ist die Traurigkeit seiner Liebe. Gott reagiert mit schmerzender Liebe auf unseren Vertrauensbruch. Auf den Vertrauensbruch damals, im Volk Israel gegenüber. Vertrauensbruch. Jeder von uns hat es kennengelernt. Wenn Vertrauen gebrochen wird, wenn Absprachen sich die Hand geben, Gott schwur und nur wird genannt als ein Beispiel. Gott hat einen neuen Bund, sprach einen neuen Bund aus. Vorgestern habe ich einen Regenbogen gesehen über Herrn, habe ihn auch gesehen. Er war so gewaltig, ich bin gerade zu einem Gespräch gefahren und er war so gewaltig und ich habe immer gekämpft zwischen dem, ich muss mein Handy nehmen und dieses Bild festhalten, diesen Bogen und ich bin in ein Traugespräch unterwegs gewesen. Was für eine Verheißung, das muss ich dir gleich erzählen. Vertrauen Sie. Wo hast du ihn selbst erlebt? Wo hast du ihn Gott gegenüber erlebt? Wo lebst du ihn vielleicht? Vielleicht bist du gerade in dieser Phase noch drin. Gott reagiert mit Schmerzen. Schmerzen seiner Liebe. Auf unseren Vertrauensbruch. Das ist das eine. Vergiss nicht, Zorn Gottes ist die Traurigkeit seiner Liebe. Das zweite ist, Gottes Zorn dient zum Wachwerden. Diese Liebe, diese Schmerzende, diese Gott, der fühlt Schmerz. Wir sprechen nicht von einem Gegenüber, was einem Computer gleicht. Es sind nicht die Formeln einer Statistik. Da kommen wir jetzt zum Stück vorher. Es ist nicht ein Zusammentrag eines Computers. Es ist Herz. Es ist Gottes Leidenschaft und Herz, das dein Leben und mein Leben geliebt. Und dass wir bei ihm unsere Ewigkeit verbringen und nicht in der Verdammnis. Und auch da muss man schon vorsichtig. Zorn möchte, dass wir wach werden. Dass wir wach werden und dass wir unsere Illusionen von alles ist schon gut und alles ist schon in Ordnung, dass wir es fallen lassen. Dass wir dieses Zelt, unser Leben, dass wir wissen, den Rahmen zu öffnen und wir haben die Wände weit zu machen, hochzuhalten. Und wir haben die Seile neu zu schicken, weiter zu schicken. Das Leben ist im Diesseits nicht nur zu leben, sondern es hat Auswirkungen auf das Jenseits. Und so viele sind gefangen im Schlamm. Sie wissen doch selbst, wie wir kämpfen. Und hier ist Gott, der sagt, werde wach. Und hör auf, irgendwelche Illusionen, die du aufgebaut hast, und Gewohnheiten und vielleicht auch Verdienste, die du dich immer wieder findest, auf denen du immer wieder sagst, da bin ich doch, da fühle ich doch, da bin ich jemand. Gottes Zorn, wenn er denn da ist, dann ist das die bleibende Liebe zu dir und mir, die traurig geworden ist. Ich hatte schon gesagt, dass der fromme Betrieb, der sogenannte fromme Betrieb dazu führen kann, dass Gottesdienst und sogar Opfer alles stattfinden kann und man hat Gott darüber verloren. Das ist Israel gelegen. Ich würde es dir nicht unterstellen, aber ich glaube, es hat uns auch etwas zu sagen. Auch mir. Gottes Zorn als dritter Punkt zieht nie auf Zerstörung. Sein Erbarmen ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Gottes Zorn zieht, solange diese Erde besteht und Gnadenzeit ist, nicht auf Zerstörung, sondern auf Erbarmen Gottes, der dich heimholen will. Der Ruf, der über diese Erde erscheint, ist das verlorene Söhne und Töchter des Allerhöchsten von ihm selbst zurückgerufen werden. Zu dieser ersten Liebe und zu dieser Gewissheit, ich weiß, dass ich einen Platz im Vaterhaus habe, dass eine Wohnung bereit ist und dass ich deswegen mein Selbstwert aus dem schöpfe, was Gott mir sagt. Dass ich es nicht ablesen muss über das, wie mich Menschen angucken, weil ich nicht die Hautfarbe oder das Geschlecht habe oder was auch immer, sondern Gott zieht mich an in Liebe, in seine Erbarmen. Er ist es. Er hat keine Zerstörung als Ziel, sondern einen Neuanfang. Er hat einen Neuanfang im Ziel. Zorn, auch Zorn Gottes, die Traurigkeit Gottes über dein und mein Leben, bleibt immer eine Begrenzung. Ein Augenblick, so sagt es das Wort Gottes hier. Gottes Erbarmen ist zeit- und grenzenlos. Versteht ihr? Zeit- und grenzenlos. Wie sollte ich dann mich in meinem kleinen Lebenszelt zumachen? Wie sollte ich sagen, ich mache das jetzt so mit mir, ich und meine kleine Arche, ich bin unterwegs? Nein. Werdet ihr darüber klar? Lasst uns darüber klar werden. Ich möchte darüber klar sein. Du bist Gottes bleibende erste Liebe und er lässt dich nicht. Du bist Gottes bleibende erste Liebe und er lässt dich nicht. Er holt dich nach Hause. Lass deine Angst los. Lass deine falschen Illusionen los, dass du zu kurz kommst, dass niemand dich sieht. Wenn er, der Schöpfer, Himmels und der Erde dich sieht und wenn er weiß über deine Lebenszeit, wenn er weiß, wie er dich geschaffen hat, dann darfst du wissen, du bist dazu da, dass wir zusammen Raum schaffen für ihn und seinen Leben. Auf dass das Haus nie aufhört, größer zu werden und Menschen in sein Zelt eingeladen werden. Seine Gnade, sein Stur, sein Grund bleiben in Jesus Christus besiegt. Deine Gefühle werden uns immer in dieser Weise